Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus herzlich willkommen zu einem Vortrag mit Herrn Professor Andreas Rödder zum Thema Konservativ 21.0, eine bürgerliche Antwort auf den Populismus. Tja, was bedeutet konservativ heute? Das ist eine der zentralen Fragen, um die sich die Arbeit der Bibliothek des Konservatismus zentral dreht, sei es in abendlichen Vorträgen, in Seminarreihen oder in Veröffentlichungen. In unserer Vortragsreihe Konservativ heute blicken wir mittlerweile auf einen ganzen Reigen unterschiedlicher Ansätze zurück, darunter von Sir Roger Scruton, Peter Graf Kielmannseck, Werner Patzelt und Karl-Heinz Weismann. Heute nun begrüßen wir mit Andreas Rödder, einen Historiker, der sich bereits seit Längerem mit dem Konservatismus in Geschichte und Gegenwart befasst. Der politische Meinungsstreit habe sich, so seine These, von der Mitte an die Ränder des politischen Spektrums verlagert. Und um diesen Trend umzukehren, bedürfe es eines zeitgemäßen Konservatismus. Mit seinem Konzept Konservatismus 21.0 beansprucht Andreas Rödder nicht weniger als konservative Defizite aufzuzeigen und zugleich einen liberalen Konservatismus für zentrale Handlungsfelder gegenwärtiger Politik zu formulieren. Lieber Professor Rödder, wir sind gespannt, wie sich Ihr Konservativ 21.0 in unsere Reihe Konservativ heute einfügt und heißen Sie herzlich willkommen.
Lieber Herr Fenske, haben Sie vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ihnen allen, meine Damen und Herren, sehr herzlichen Dank dafür, dass Sie hierher gekommen sind, um mit mir zusammen über die Frage, die Ihnen nicht so ganz unvertraut ist, nachzudenken, was Konservatismus heute eigentlich bedeuten kann. Und es wurde mir gerade ganz flau, als Herr Fenske so sagte, was nicht weniger ist, der Anspruch ist nicht weniger als. Also es ist einer der Versuche, zu einer dieser großen Fragen tatsächlich einen Beitrag zu leisten und freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen darüber. Einen Beitrag zu leisten deshalb oder vor dem Hintergrund, dass Erik Guyer vor wenigen Wochen in der NZZ einen Satz geschrieben hat, den ich mir gleich einmal herausgeschrieben habe, in der Neuen Zürcher Zeitung, von der Frank A. Meyer kürzlich geschrieben hat, es sei für westdeutsche Konservative so etwas wie das Guckloch ins Freie. Dort also schrieb Erik Guyer den Satz: Überall auf der Welt kann man konservativ sein, ohne als rechts zu gelten. Nur nicht in Deutschland, wo Konservatismus stets im Verdacht einer braunen Traditionslinie steht. Und vor dem Hintergrund habe ich tatsächlich gedacht, gehört es zu den Dingen, die vielleicht nicht ganz sinnfrei sind, einen modernen Konservatismus zu begründen, der eben eine der großen Strömungen des politischen Denkens in Europa in der gesamten Moderne für das frühe 21. Jahrhundert anwendet. Denn ich glaube, dass überhaupt die Frage, was die großen Strömungen des politischen Denkens in Europa, und das gilt für Sozialismus und Sozialdemokratie genauso wie für Liberalismus oder eben auch Konservatismus, dass die Frage, was die großen politischen Strömungen im 21. Jahrhundert eigentlich noch zu sagen haben und was sie bedeuten können, dass das eine nicht nur legitime, sondern auch politisch dringend notwendige Anstrengung ist. In diesem Zusammenhang würde ich gerne nun zunächst ein paar Bemerkungen zur Situation der politischen Öffentlichkeit, vor allen Dingen in Deutschland, machen. Würde dann in einem zweiten Teil gerne einen weiteren Beitrag auf die immer wieder gern gestellte Frage beisteuern, was ist eigentlich konservativ, und Ihnen Konservatismus aus meiner Perspektive als eine spezifische Denkform mit bestimmten Grundannahmen vorstellen, um dann in einigen Anwendungen auch die konkrete Umsetzung dessen vorzuschlagen, was konservatives Denken, was konservative Politik eigentlich heute leisten kann, und will das von der internationalen Politik über die Europapolitik und die Bildungs- und Familienpolitik bis zur Frage einer Leitkultur alles zumindest so weit anreißen, wie ich das in einer Stunde immerhin kann. Ich bin ja schwerstens beeindruckt, dass ich gebeten wurde, eine ganze Stunde zu sprechen. Das hat man sich völlig entwöhnt, so lange zu sprechen. Insofern, wenn Ihnen das irgendwie lange werden sollte, Sie scheinen mir daran gewöhnt zu sein, aber wenn es lange werden sollte, ist alles die Schuld der Bibliothek. Ich tue nur das, was mir hier aufgetragen wird. Würde aber, wie gesagt, im ersten Teil meiner Überlegungen gerne mit Ihnen ein paar Überlegungen über den Zustand der politischen Öffentlichkeit in Deutschland anstellen. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa geht das, was wir heute erleben, darauf zurück, dass große Hoffnungen enttäuscht worden sind. Die großen Hoffnungen von 1990, dass nun, wie es die Charta von Paris im November 1990 formuliert hatte, ein Zeitalter des der Freiheit, des Wohlstands, der Demokratie und des Friedens angebrochen sein würde. Wenn man sich anguckt, was man damals alles gedacht und gehofft hat, Helmut Kohl ist davon ausgegangen, dass die Briten innerhalb weniger Jahre dem Euro beitreten würden. Und Francis Fukuyama hat gar das Ende der Geschichte prognostiziert, weil sich die westliche Demokratie und die westliche Marktwirtschaft nun weltweit durchsetzen würden. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass wir 25 Jahre später vor ganz anderen Erfahrungen stehen. Die westliche Demokratie, die als das Ende der Geschichte geschienen hatte, befindet sich unter schwerer Bedrängnis von außen und von innen. Um Europa herum, um die westliche Welt herum und in der westlichen Welt herinnen machen sich zunehmend autoritäre Regime breit, von Venezuela und Brasilien über die Türkei und Russland bis hin zu den Veränderungen, die wir selbst innerhalb der USA heute erleben. Und in den westlichen, in den europäischen Staaten verbreiten sich politische Strömungen, für die wir uns den Verlegenheitsbegriff des Populismus angewöhnt haben, der versucht, eine Fülle von Phänomenen irgendwie unter einen Begriff zu fassen. Eine Fülle von Phänomenen, die ja alle für sich jeweils national unterschiedlich sind und doch aber Gemeinsamkeiten zu haben scheinen, die sich auch darin niederschlagen, dass diese politischen Kräfte sich auch international miteinander verbinden. Wie gesagt, ob der Begriff Populismus, den ich selber etwas unvorsichtigerweise hier in den Untertitel gesetzt habe, tatsächlich ein begrifflich zutreffender Begriff ist, da bin ich mir selber gar nicht so ganz sicher. Aber jedenfalls signalisiert der Begriff ein Phänomen, hinter dem möglicherweise tatsächlich das steckt, was David Goodhart als die Auseinandersetzung oder die Diskrepanz zwischen den sogenannten Anywheres und den Somewheres konzipiert hat. Was er damit meint, finde ich, hat man eigentlich ganz gut beobachten können. Da hat es eine gewisse plastische Gestalt gewonnen. In den Anfängen jedenfalls der französischen Gelbwestenbewegung, da hat durchaus einleuchtend geschienen, was David Goodhart mit den Anywheres und den Somewheres gemeint hat. Die Anywheres als die globalen kosmopolitischen Eliten gegenüber den Somewheres, die sehr viel stärker in örtlichen Bezügen verortet sind, nicht über dieses Maß an Kosmopolitismus verfügen, für die dann in Frankreich die Erhöhung von Treibstoffkosten und die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen tatsächlich ein Problem darstellt, was für die Anywheres in Paris globale, jetzt spitze ich es ein bisschen zu, vegane und umweltbewusste Eliten alles soweit kein Problem ist. Dass wir es also hier mit einer durchaus politisch-kulturellen Spaltung zu tun haben, das wiederum leuchtet mir durchaus ein. Einer politisch-kulturellen Spaltung, die nämlich sich dann auch in dem niederschlägt, was ich als eine tatsächlich ganz problematische Entwicklung innerhalb der politischen Öffentlichkeit wahrnehme. Und das ist eine zunehmende Polarisierung durch Moralisierung in den politischen Öffentlichkeiten der westlichen, der europäischen Gesellschaften, das wir ja auch in Deutschland in starkem Maße beobachten können. Da ist auf der einen Seite auf einer rechtsnationalen, national Konservativen. Ich will mich da nicht auf die Begriffe festlegen, aber insbesondere im Zusammenhang der AfD zu beobachtende Moralisierung des eigenen im Sinne einer homogenen Vorstellung oder der Vorstellung einer ethnisch homogenen Nation. Wie gesagt, Moralisierung des eigenen auf dieser Ebene, während auf politisch linker Ebene ebenso eine Form von Moralisierung festzustellen ist, die Moralisierung dessen, was ich die Kultur des Regenbogens nenne, die Kultur von Antidiskriminierung, Diversität, Gleichstellung und Inklusion, die sich auf allen möglichen verschiedenen Ebenen niederschlägt, von der Übermalung des Gedichts von Eugen Gombringer an der Alice Salomon Hochschule über die Bombardierung von Mohrenapotheken mit Farbbeuteln bis hin zur wieder aktuellen Frage hier in Berlin der Umbenennung von Straßen im Afrikaviertel und so weiter. Was beide Seiten eint, ist eine Moralisierung der jeweils eigenen Position. Und wenn ich die eigene Position moralisch auflade, dann bedeutet das immer, dass derjenige, der die eigene Position moralisch auflädt, sie damit auch selbst erhöht. Und damit zugleich aber die Position des anderen delegitimiert. Und genau diese Moralisierung halte ich für ein erhebliches Problem, weil sie letztendlich dem Kern von Demokratie widerspricht. Denn der Kern, die Substanz von Demokratie ist der, dass ich die Meinung des anderen als legitim erachte. Sie mag falsch sein, aber sie gilt als legitim und mit unterschiedlichen politischen Ideen entsteht ein Wettbewerb unterschiedlicher Konzepte. Das aber geht nur, wenn sich die eine politische Position der anderen gegenüber nicht als moralisch überlegen betrachtet und die andere nicht als moralisch illegitim charakterisiert. Das ist eigentlich die Aufgabe der demokratischen Mitte. Wir erleben allerdings, wie die demokratische Mitte in Deutschland seit einigen Jahren in einem zunehmenden Zustand der Sprachlosigkeit im Zeichen der Alternativlosigkeit erstarrt ist. Der Inbegriff dieser Sprachlosigkeit ist im Grunde das, was ich etwas flapsig das System Kauder nennen würde, eine CDU-Fraktion, die im Grunde die Exekution der Regierungsvorgaben durchgeführt hat, aber als eigene politisch formulierende, politisch gestaltende Kraft im Grunde ausgefallen ist. Hinzu kommt natürlich die lange Zeit der Großen Koalition, die die politische Diskussion zusätzlich aus der politischen Mitte verlagert hat an die Ränder, sodass wir die politische Auseinandersetzung heute eigentlich zwischen den Rändern und dieser irgendwie porös gewordenen politischen Mitte erlebt haben. Rein machtpolitisch nützt es, Stichwort System Kauder, durchaus der CDU, weil es eine Regierungsbildung an der CDU vorbei in den letzten Jahren faktisch unmöglich gemacht hat. Es hat für die CDU den großen Vorteil gehabt, dass sie die Regierung stellt. Aber es schadet der Demokratie, weil eben der demokratische Wettbewerb, der Meinungsstreit innerhalb der politischen Mitte über lange Zeit eigentlich kaum mehr stattgefunden hat. Vor diesem Hintergrund ist eben auch der Niedergang der Volksparteien zu beobachten, der jetzt freilich nicht nur ein deutsches Phänomen ist. Das muss man in dem Zusammenhang natürlich immer im Kopf haben. Der Niedergang der Volksparteien, der Rückgang der Stimmenanteile und der Stimmen überhaupt für die großen Parteien ist ein Phänomen, das wir in ganz Europa beobachten, das also nicht nur auf deutsche Besonderheiten zurückzuführen ist. Die Frage ist, ob dieser Rückgang, dieser Niedergang der großen Parteien in Europa insgesamt vom Trend her unvermeidlich ist. Und die Antwort ist, es kann sein. Vielleicht ist es tatsächlich so, spricht ja manches dafür, dass sich Milieus in der Gesellschaft durch Pluralisierung verändert haben, dass sich Themen verändert haben, dass die Themen, die heute anstehen, Fragen der Digitalisierung beispielsweise, kaum noch Themen sind, die sich mit den klassischen politischen Konflikt oder entlang der klassischen politischen Konfliktlinien bearbeiten lassen, dass demzufolge die klassischen politischen Trennlinien sich verschoben oder ganz aufgelöst haben. Und es kommt natürlich noch eins dazu, dass sich die Bedingungen von politischer Kommunikation grundsätzlich verändert haben. Indem nämlich der klassische Journalismus seine Funktion als Gatekeeper verloren hat, dadurch, dass Kommunikation im Internet 2.0 für sehr viele Menschen möglich geworden ist. Sehen wir ja am allerdeutlichsten an der Form, wie Donald Trump an den klassischen etablierten Medien vorbei über Twitter kommuniziert und auf diese Art und Weise in erheblichem Maße auch regiert. Also insofern haben sich die Bedingungen von Politik tatsächlich grundsätzlich verändert. Und noch einmal, vielleicht bedeutet das tatsächlich, dass die politischen Aktionsformen, die wir kennengelernt haben, oder Organisationsformen und Kommunikationsformen, die wir so kennengelernt haben, dass die sich grundsätzlich verändern. Allerdings habe ich bis heute zugleich nicht erkennen können, dass eine wirklich tragfähige Alternative sichtbar würde. Eine tragfähige Alternative zur repräsentativen Demokratie samt ihrer Organisation durch Parteien. Denn dort, wo die klassischen Parteien ihren vollständigen Niedergang erlebt haben, wie zum Beispiel in Italien, ist nach meinem Dafürhalten keine wirklich zukunftsweisende Alternative entstanden. Und ob die Ablösung von Parteien durch Bewegungen, wie wir sie am ehesten in Österreich oder in Frankreich erlebt haben, tatsächlich eine Alternative zur klassischen Parteiendemokratie sind, das ist nach meinem Dafürhalten einstweilen auch eine offene Frage. In Österreich stellt sich die Frage, inwiefern die Liste Sebastian Kurz wirklich in der Bewegung und nicht doch ähnlich der klassischen Partei ist. Und im Fall von Emmanuel Macron in Frankreich ist ja eine abschließende Bilanz über diese Form der politischen Organisation in einem ohnehin viel fluideren Parteiensystem auch noch nicht absehbar. Solange aber die Frage offen ist, ob unser Parteiensystem und damit das politische System sich grundsätzlich verändern, solange die Frage also offen ist, aber keine wirklich tragfähige Alternative absehbar ist, würde ich gut konservativ sagen, ist es richtig, einstweilen am Bewährten festzuhalten und einstweilen die repräsentative Demokratie samt der Parteien nicht vorzeitig abzuschreiben, sondern nach wie vor an ihnen als der Organisationsform von Politik festzuhalten. Was allerdings wichtig ist im Hinblick auf die Entwicklung der letzten Jahre und das, was ich über die Verlagerung des politischen Streits an die Ränder gesagt hatte, was tatsächlich unbedingt nötig ist, ist der Wettbewerb, der demokratische Wettbewerb um Ideen und Konzepte innerhalb der demokratischen Mitte. Und was es dafür braucht, sind unterscheidbare und inhaltlich profilierte Parteien, die nicht im Stile einer großen Koalition im Grunde vom Profil her nachgerade ineinander übergehen. Ich glaube also, dass die Unterscheidbarkeit und die inhaltliche Profilierung von Parteien nicht nur für die Parteien selbst, sondern auch für die Demokratie überlebenswichtig ist. Und im Sinne dieser Profilierung von Parteien würde ich gerne jetzt im zweiten Teil nochmal über die Frage mit Ihnen nachdenken, was eigentlich konservativ ist. Ich will gleich, weil ich von Parteien sprach, jetzt sagen, dass ich jetzt nicht im allerengsten Sinne parteipolitisch spreche. Das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ist etwas, was in erster Linie sich politisch in Deutschland im Zusammenhang der CDU niederschlägt. Aber es ist zugleich, ich sag mal, eine politische Fokussierung, die zugleich die FDP und Teile der AfD umfasst und die mindestens mit den Grünen, vielleicht fast am wenigsten Sozialdemokraten, aber auch da will ich nicht exklusiv sprechen, durchaus im Gespräch sein kann. Also die Frage, was ist konservativ? Ich selbst habe mich mit dem Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Ich habe in den späten 90er Jahren über die Frage, über den Konservatismus der englischen Konservativen im mittleren 19. Jahrhundert habilitiert und mich bei der Gelegenheit sehr mit dem reformerischen Pragmatismus der englischen Konservativen angefreundet, den immer bewundert. das treibt einem manchmal die Tränen in die Augen, wenn man so gegenwärtig auf die Insel schaut, wo ich tatsächlich manchmal den Eindruck habe, dass den Briten im Moment dieser sprichwörtliche und so lebensfreundliche Pragmatismus etwas abhanden gekommen ist. Dennoch würde ich gerne diese Überlegungen über die Frage, was ist konservativ, mit einem Zitat meiner britischen Konservativen beginnen. Als nämlich Lord Derby im Jahr 1858 Folgendes in seiner ersten Regierungserklärung sagte, als die Konservativen nach längerer Zeit eine, wenn auch etwas kurzlebige Regierung bildeten. Die Regierung hat nicht so wahnsinnig große Spuren hinterlassen, aber zumindest die beiden Sätze, die ich Ihnen jetzt zitiere, die haben es also bis heute und bis in die Bibliothek des Konservatismus nach Berlin geschafft. My Lords, also sagte Lord Derby, es gibt keinen größeren Irrtum, als anzunehmen, dass eine konservative Regierung eine Regierung des Stillstands ist. Unsere gesamte Verfassung ist das Ergebnis ständigen Wandels. Und die Richtung, die es einzuschlagen gelte, sei ein ständiger Fortschritt, der die überkommenen Verhältnisse verbessert, unsere Institutionen an veränderte Zwecke anpasst, denen sie dienen sollen, und durch vernünftige Veränderungen den gewachsenen Anforderungen der Gesellschaft entspricht. Kein größerer Irrtum also, als anzunehmen, dass eine konservative Regierung eine Regierung des Stillstands ist. Das reflektiert im Grunde auf eine Entstehungsbedingung des Konservativen, die eine der vielen konservativen Paradoxien in sich trägt, indem nämlich das Konservative als die Bewegung des Bewahrens ohne den Wandel, der das zu Bewahrende herausfordert und eigentlich schon elementar herausgefordert hat, überhaupt nicht zu denken ist. Das heißt, es gibt keinen Konservatismus ohne den Wandel. Es gibt auch den Konservatismus nur durch die Bedrohung des Bestehenden, sonst gäbe es den gar nicht. Und was diesen Wandel angeht, so hat der dritte Marquess of Salisbury, das ist in einer Rezension mal gesagt, einer von Reuters Säulenheiligen, ja, ist aber auch so. Es ist auch zu schön, das Zitat, in dem Salisbury irgendwann mal gesagt hat, es gehe darum, to delay changes till they are harmless. Also es gehe darum, den Wandel, ja, man lacht darüber, aber auf den zweiten Blick, ich finde, das ist ein Zitat, das auf den zweiten Blick seine lebensweltliche Klugheit offenbart und wie ich finde, ganz viel über Konservatismus aussagt. Es gehe also darum, den Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist. Bisschen weniger defensiv formuliert vielleicht, es gehe darum, den Wandel zu gestalten, um ihn verträglich zu machen. Und ich glaube, dass das deshalb wichtig ist, weil ich hier schon konservatives Denken deutlich abgrenzen würde von dem, was ich traditionalistisch oder auch reaktionär nennen würde. Denn konservatives Denken weiß, dass am Wandel nichts vorbeigeht. Der Wandel findet statt, ob ich das will oder nicht. Und dann muss ich halt sehen, wie ich ihn gestalte. Traditionalistisches Denken will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Und reaktionäres Denken will das Rad eigentlich zurückdrehen und einen vermeintlich besseren, früheren Zustand wieder herbeiführen. Konservatives Denken weiß, dass das vergangene Paradies eben kein Paradies war und die besseren Zustände, die es früher mal gegeben hat, auch nicht besser waren, im Gegenteil. Und konservatives Denken geht auch davon aus, dass die traditionalistische Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist, eigentlich illusionär ist. Also insofern würde ich schon deutlich unterscheiden zwischen einem konservativen Denken, das also den Wandel mit einpreist und weiß, dass es darum geht, den Wandel zu gestalten, gegenüber traditionalistischem und reaktionärem Denken. Und zugleich steckt hier auch die Unterscheidung, und die ist mir besonders wichtig, zwischen einem liberalen Konservatismus und einem illiberalen Konservatismus. Und da kommen wir tatsächlich stark in die Spur des britischen Konservatismus im 19. Jahrhundert und sagen wir im 20., wir sind ja jetzt im 21., und die Abgrenzung von einem deutschen Konservatismus im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich ist die Tradition des deutschen Konservatismus in starkem Maße eine Tradition gewesen, die der Moderne gegenüber sehr kritisch gewesen ist, die stark antimodern ausgerichtet gewesen ist. Das hat sich nicht zuletzt in der Weimarer Republik gezeigt, die natürlich eine Gesellschaft unter Sonderbedingungen war, insofern diese gesamte Gesellschaft im Grunde durch den Krieg und die nie verarbeitete Kriegsniederlage geradezu traumatisiert gewesen ist. In diesen ohnehin etwas besonderen Bedingungen kommt aber dann das auf, und es kommt in Deutschland auf, wobei ähnliche Strömungen in Italien ja auch zu beobachten sind, es kommt dann das auf, was sich dann konservative Revolution nennt. Und die Vorstellung der konservativen Revolution, dass man, wie das Armin Mohler ja hinterher formuliert hat, etwas Bewahrenswertes erschaffen will. Also ich würde schon deutlich sagen, die Vorstellung, etwas Bewahrenswertes zu erschaffen, ist so unkonservativ, wie nur unkonservativ eigentlich sein kann. Tatsächlich ist ja auch diese konservative Revolution der späten 20er und der frühen 30er Jahre eigentlich viel näher an linken Sozialutopisten gewesen, mit der Vorstellung, eine neue Welt zu schaffen, als an einem konservativen Denken in der Tradition von Edmund Burke oder Robert Salisbury. Insofern liegt also in dieser Nähe zu den linken Sozialutopisten dieser Vorstellung, die Vorstellung, Bewahrenswertes zu schaffen, ist nah an der Vorstellung, eine neue Welt zu schaffen. Und das ist das, was klassischerweise Konservative als linke Sozialutopie ablehnen. Und insofern ist die Nähe dieser konservativen Revolution zur totalitären Versuchung auch in sich selbst angelegt gewesen. Und sie hat sich ja in der Person von Carl Schmitt dann auch geradezu personifiziert. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Formulierung, die genuin pragmatische, programmatische, intellektuelle Formulierung eines liberalen Konservatismus in Deutschland eigentlich erst, also als liberal-konservative reflektierte Programmatik, erst in den 70er Jahren wirklich stattgefunden hat und sich dann verbunden hat mit Namen wie Hermann Lübbe oder Hans Mayer und Erwin Scheuch. Ich habe jetzt ganz bewusst eine Reihe von anderen Namen wie Armin Mohler und diese der Tradition des technokratischen Konservatismus, der Sachzwänger aus den 50er Jahren nicht mitgenannt, sondern jetzt tatsächlich auf die liberale Tradition eines Hermann Lübbe abgehoben, die sich in den Zeiten, als in der CDU noch intellektuell gedacht wurde, in den 70er Jahren ja tatsächlich auch in der CDU deutlich niedergeschlagen hat. Nicht zuletzt über solche Personen, ein starkes Scharnier ist Hans Mayer in dem Zusammenhang, sind aber dann auch Leute wie Kurt Biedenkopf oder auch Heiner Geißler. Und nicht durch Zufall entsteht daraus das Ludwigshafener Programm der CDU von 1978, dass dann die CDU erstmals programmatisch auf die berühmten drei Säulen stellt, nämlich sozial, liberal und konservativ. Das hat übrigens eine ganz witzige oder etwas paradoxe Konsequenz für die CDU gehabt, indem nämlich diese Idee mit den drei Wurzeln, was die CDU anging, durchaus integrierend gedacht war, also sozial, liberal und konservativ. Es hat aber faktisch für die CDU weitgehend die Konsequenz, dass das zu einem Entweder-Oder geworden ist. Und der CDU heute oft gesagt wird, naja, da sind die Sozialen, da sind die Liberalen, da sind die Konservativen, was es so heißt, die Sozialen sind nicht liberal und nicht konservativ, die Konservativen nicht liberal und nicht sozial. Faktisch hat das eher zu einem Gegeneinander der Strömungen innerhalb der CDU geführt, während die britischen Conservatives diese Strömungen, den klassischen Sozialkonservatismus, der in Großbritannien immer stark war, die wirtschaftsliberale Ausrichtung einer Margaret Thatcher samt den konservativen gesellschaftspolitischen Vorstellungen immer sehr viel stärker in sich integriert haben. Das aber nur als ein Aperçu, um einige Schlaglichter auf diese Entwicklung eines liberalen Konservatismus in Großbritannien und in der Bundesrepublik zu werfen. Bevor ich Ihnen vorstellen möchte, was einen liberalen Konservatismus als Denkform mit bestimmten Grundannahmen ausmacht, würde ich gerne auf eines noch zu sprechen kommen, was für bekennende Konservative schwere Kost ist. Und das ist nämlich das konservative Paradox, was die Inhalte angeht. Das ist auch für Konservative nicht ganz leicht zu ertragen. Wobei, wie ich finde, ganz am Ende tatsächlich ein Schuh draus wird. Aber dafür muss man ein paar Meter laufen. Und das würde ich gerne mit Ihnen jetzt tun. Und ich würde gerne da ansetzen, dass Konservative, anders als Liberale oder Sozialisten, ja keine wirklich fixe Programmschrift haben, auf die sie sich berufen können. Natürlich beruft man sich gerne auf Edmund Burke und seine Reflections on the Revolution in France. Ist auch so. finde ich auch nach wie vor ein außerordentlich lesenswertes Werk. Aber die Reflexionen von Edmund Burke sind ja für die heutige politische Anwendung weniger, was ihre ganz konkreten Inhalte der Vorstellung einer ständisch gegliederten Gesellschaft beispielsweise angeht, relevant. Letztendlich können Sie heute mit den Schriften von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gesellschaftspolitisch mehr anfangen als mit Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France. Was Burkes Reflections so zeitlos macht, ist eigentlich die Art des Denkens, die Art des politischen Vorgehens, sind aber nicht die wirklich konkreten politischen Inhalte. Ja, und es geht ja weiter. Es gibt keine fixen Inhalte konservativen Denkens. Heute würde man sagen, ein Konservativer ist stark orientiert an Demokratie, Marktwirtschaft und Nationalstaat. Ja, würde ich so auch sagen. Sind aber leider alles Gegenstände, die Konservative vor 200 Jahren überhaupt nicht gut fanden. Konservative waren vor 200 Jahren, 19. Jahrhundert, überhaupt keine Freunde der Demokratie, zunächst auch nicht des Nationalstaats und auch nicht der Marktwirtschaft. Wie hat das John Pocock in seiner Einleitung zu einer Edition von Edmund Burke so schön geschrieben? Zu viele Konservative haben sich aus zu vielen Gründen zu oft darum bemüht, zu viele unterschiedliche Dinge zu bewahren, als dass man tatsächlich von einem konkreten Set von Inhalten sprechen könnte. Gut, wird das mit den Inhalten schon schwer, ist ja die Frage, wie ist es mit den Werten? Das ist ja so ein Begriff, zu dem man dann immer gerne Zuflucht sucht, und gibt es nicht die ewigen Werte? Und dann gibt es auch so die Begriffe, die man so vor sich herträgt. Konservativ ist das Feuer zu bewahren, nicht die Asche. Oder konservativ ist das, was immer gilt, ist eine Formulierung von Armin Mohler. Aber dann stelle ich immer die Frage, was ist es denn, was immer gilt? Und dann kommt die Antwort, ja, Anstand, Freiheit, Nächstenliebe, so. Dann sage ich immer, okay, natürlich sollte das immer gelten. Aber will man tatsächlich einem vehementen Befürworter der Willkommenskultur aus dem September 2016 sagen, dass Anstand, Freiheit und Nächstenliebe für so jemanden nicht die leitenden Werte gewesen seien? Ich glaube, da kommt man in ein Problem. Weil ich glaube, das Problem des Konservativen ist, es gibt überzeitliche Werte, die Kardinaltugenden oder was auch immer es ist. Es gibt überzeitliche Werte, aber die sind nicht spezifisch konservativ. Und es gibt konservative Werte, es gibt auch konservative Inhalte, das, was Konservative für richtig halten, früh im 19. Jahrhundert und heute. Aber die sind nicht überzeitlich. Das heißt, es ist schwierig, einen wirklich spezifischen inhaltlichen Kern von Konservatismus auszumachen. Und stattdessen sage ich Ihnen jetzt, das, was oft für Konservative nicht so leicht zu schlucken ist. Konservative verteidigen heute, was sie gestern bekämpft haben. Ich habe schon von Demokratie und Marktwirtschaft gesprochen. Und ich halte es für gut möglich, dass man in 30 Jahren sozusagen als den letzten Zipfel der Bürgerlichkeit die Verteidigung der Homo-Ehe ansehen wird. Quintin Hock hat es einmal formuliert. Und man muss sich den Satz auch auf der Zunge zergehen lassen. Konservatismus, das ist natürlich mit der ganzen Fähigkeit der britischen Konservativen für Paradoxie und Widersprüchlichkeit gewürzt. Konservatismus ist, so Quintin Hock, die Kanonisierung der Häresie im Namen der Tradition. Ja, das muss man erstmal schlucken, aber ich meine, an dem Satz ist schon auch was dran. Aber er wirft natürlich die Frage auf, ist dann konservatives Denken nicht total beliebig, wenn man heute verteidigt, was man gestern bekämpft hat? Das kann man so sehen. Man kann das aber auch andersrum drehen, und jetzt nähern wir uns langsam sozusagen den Metern, wo ich sagte, die müssen wir gehen. Man kann auch sagen, konservatives Denken hat die Einsicht internalisiert, dass das, was wir heute für richtig halten, uns morgen für völlig falsch erscheinen kann. Und das ist ja nicht nur etwas, was Konservativen mit der Demokratie, der Marktwirtschaft oder dem Nationalstaat passiert ist. Das gilt ja für alle. Das gilt ja für alle Verfechter der autofreien Innenstadt in den 60er Jahren, die Betonschneisen durch die Städte geschlagen haben, die man kurz darauf in Tempo-30-Zonen umgewidmet hat. Oder Alvar und Gunnar Myrdal waren im Zeichen von Sozialdemokratie, übrigens Friedensnobelpreisträger, waren erhebliche Verfechter von oder massive Verfechter von Zwangssterilisierung als eine moderne Form von Gesellschaftsplanung. Also, das geht vielen anderen ganz genauso. Aber konservatives Denken hat genau diese Einsicht, dass das, was wir heute für richtig halten, uns morgen als falsch erscheinen kann, in das eigene Denken eingepreist. Und das gibt konservativem Denken, einem liberalen konservativen Denken, finde ich, eine Form von Gelassenheit. Eine Form von Gelassenheit, die eben eines nicht ist, die nicht rigoristisch ist, die nicht dogmatisch ist und die nicht unbedingt ist. Wie ich ohnehin sagen würde, die deutsche Form der Unbedingtheit ist nicht unbedingt die stärkste Tradition, die die deutsche Geistesgeschichte so hervorgebracht hat. Deutsche Unbedingtheit kommt für mich immer am schönsten zum Ausdruck in einem Zitat oder einer Begegnung von Wilhelm Furtwängler mit seinem Hauslehrer, dem Archäologen Ludwig Curtius, im frühen 20. Jahrhundert, als die beiden eine Bergwanderung gemacht haben. Die haben sich dann unterhalten und dann hat Curtius irgendwann gesagt, dass er die Theologie der H-Moll-Messe höher schätze als die der Missa Solemnis. Die Theologie, nicht die Musik. Ne? Daraufhin hat Furtwängler gesagt, wenn du so denkst, können wir nicht länger miteinander wandern. Das meine ich so mit deutscher Unbedingtheit. Und konservative Gelassenheit ist eben nicht von solcher Unbedingtheit, sondern von einer gelassenen Menschenfreundlichkeit getragen. Und das heißt übrigens ein weiteres. Wenn es keine fixen Inhalte gibt und nicht den Kanon, zu dem man immer wieder zurückgehen kann, wie ihn Liberalismus oder Sozialismus mit dogmatischen Schriften immer wieder gesucht haben, dann heißt das aber für konservatives Denken eben auch, dass Inhalte immer wieder neu begründet werden können. Und das, finde ich, macht den eigentlichen Clou von konservativem Denken aus. Der Vorwurf an konservatives Denken ist der, den John Stuart Mill 1865 erhoben hat, die Konservativen, das sei the stupid party. Konservative stehen ja immer in dem Ruf, dass sie irgendwie traditionalistisch und dumpf sind. Und ich würde sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus. Genau diese Grundlagen konservativen Denkens und das konservative Paradox macht konservatives Denken zu einer besonders anspruchsvollen politischen Haltung, weil politische Positionen immer wieder neu begründet werden müssen. Das heißt, konservatives Denken ist vor allen Dingen eine Denkform, allerdings nicht nur eine Form des Denkens, sondern eine Denkform mit bestimmten Grundannahmen. Und diese vier Grundlagen würde ich Ihnen jetzt noch gerne vorstellen, bevor ich dann ein paar konkrete Anwendungen daraus ableite. Also vier Grundlagen konservativen Denkens als politische Denkform. Das sind erstens der lange Atem der Zeit, zweitens die Grundhaltung der Skepsis, drittens eine Art des Denkens und viertens der Vorrang der Gesellschaft vor dem Staat. Der lange Atem der Zeit, erstens, schlägt sich nieder in dem, was Hermann Lübbe so unwiederbringlich, also Lübbe hat ja eine ganz eigene Art zu formulieren und die Dinge in etwas komplizierten Formulierungen irgendwie dann doch letztgültig zu formulieren, indem Hermann Lübbe davon ausgegangen ist, dass es eine widerlegbare Vermutung zugunsten der Vernünftigkeit des Bestehenden gibt. Das heißt aber in der Konsequenz, dass die Beweislast nicht bei demjenigen liegt, der das Bestehende bewahren will, sondern dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der die Veränderung herbeiführen will. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Voraussetzung ist, die uns im politischen Diskurs auch vielfach, in der politischen Debatte auch vielfach verloren gegangen ist. Die Beweislast liegt nicht bei dem, der die Verhältnisse bewahren will, sondern bei dem, der sie verändern will. Aber wie gesagt, widerlegbare Vermutung heißt eben auch, dass ein begründeter Wunsch nach Veränderung sehr wohl berechtigt ist und in konservatives Denken Eingang nimmt. Zweites Element des konservativen Denkens ist eine Grundhaltung der Skepsis und die hat etwas zu tun mit dem Menschenbild. Menschenbild ist natürlich auch immer ein großer Begriff. Der CDU ist immer das christliche Menschenbild. Es gibt nichts in der CDU, nichts, was mehr Zustimmung findet als der Rekurs auf das C. Und tatsächlich, wenn wir auf die CDU für einen Moment schauen, auf das christliche Menschenbild schauen, dann hat das ja etliche Ingredienzien, die hier tatsächlich von Bedeutung sind. Das ist zum einen die Menschenwürde, die Unverfügbarkeit des Menschen, die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen als Person. Es beinhaltet aber auch sowohl die Gleichwertigkeit der Menschen als auch ihre Verschiedenartigkeit und damit eine Bereitschaft zur Akzeptanz von Ungleichheit, was ein ganz wesentliches Element ist. Und es umfasst aber drittens auch, und darauf wollte ich hinauskommen, die Vorstellung, dass der Mensch unvollkommen ist und dass er fehlerhaft ist, dass er fehlbar ist. Da trifft sich das christliche Menschenbild übrigens mit dem humanistischen Menschenbild und der Vorstellung des sogenannten Fallibilismus. Das heißt, dass der Mensch sich irren kann und dass er die Dinge nicht vollständig zu erkennen in der Lage ist. Da sind wir im Grunde wieder bei dem Punkt, den ich vorhin genannt hatte, den Sie also auch humanistisch erklären können, dass das, was wir heute für richtig halten, uns morgen möglicherweise für völlig falsch erscheint. Das heißt aber aus dieser Grundhaltung heraus, dass der Mensch eben nicht vollständig in der Lage ist, die Verhältnisse und seine Umwelt zu erkennen, entsteht eine gelassene Skepsis gegenüber Moden, vor allen Dingen gegenüber vermeintlichen Gewissheiten und gegenüber allzu selbstgewiss vorgetragenen Eindeutigkeiten. Ich glaube, diese Skepsis eines konservativen Denkens gegenüber diesen Eindeutigkeiten, all denen gegenüber, die alles ganz genau wissen, das ist ein ganz wesentliches Element konservativen Denkens, das übrigens auch in der politischen Debatte, wie ich finde, von erheblicher Bedeutung ist und in vielem sehr viel stärker zum Tragen gebracht werden müsste. Drittes Element des konservativen Denkens ist die Art des Denkens. Vieles von dem jetzt eigentlich schon angedeutet. Im Grunde ist es, wenn Sie es auf die Namen bringen wollen, ein aristotelisches Denken und kein platonisches Denken. Es ist ein Denken, das eben nicht von der Idee ausgeht, das nicht von der Utopie ausgeht, nicht von der Theorie ausgeht, das nicht wie die Menschen im Höhlengleichnis zunächst also eine Idee der Dinge gewinnt, die mit der Realität, ja, wenn die Realität nicht dazu passt, hat sie halt Pech gehabt, sondern ein aristotelisches Denken, von einem aristotelischen Denken ausgeht, das, wie es im mittelalterlichen Universalienstreit hieß, sagte, die Universalien sind nur in den Realien überhaupt denkbar. Es gibt die Idee nicht losgelöst von der Realität. Die Idee kann sich nur in der Realität bewahrheiten. Das heißt, es ist ein Denken, das auf Erfahrung und auf Alltagsvernunft statt auf Theorie und Utopie setzt. Aus diesem Setting heraus entsteht auch die Vorliebe konservativen Denkens für Maß und Mitte und gegen die Extreme. Und damit ist man auch schon beim Punkt der Besonnenheit. Denn konservatives Denken weiß, da kommen wir wieder zum langen Atem der Zeit zurück, so berühren sich die Dinge auch, dass gute Dinge eben leichter zu zerstören, als zu erzeugen sind. Das heißt aber auch, dass konservatives Denken auf einen behutsamen Wandel der Dinge setzt, dass konservatives Denken auf Reversibilität von Entscheidungen setzt, statt auf Unbedingtheit und irreversible Entscheidungen. Deswegen hätten Konservative eben auch nie die Energiewende so betrieben, wie sie betrieben worden ist. Und das vierte Element ist das, was ich nennen würde Gesellschaft vor Staat. Das kann man jetzt lange herleiten. Es gibt ein tolles Buch, von, ein sehr hochintelligentes Buch von Panayotis Kondylis über konservatives Denken, das den Konservatismus vor allen Dingen in der Abwehrreaktion des Adels in der Vormoderne gegenüber der entstehenden neuen Staatlichkeit situiert. Damit will ich Sie jetzt nicht malträtieren. Das Interessante, und ich glaube auch, dass Kondylis in vielem so empirisch gesehen gar nicht recht hat, aber er sagt etwas aus über das Verhältnis von Gesellschaft und Staat. Auf das heutige übersetzt würde ich sagen, aus konservativer Sicht ist der Staat die Institution, die einen Ordnungsrahmen zieht, wie im ganz klassischen Ordoliberalismus, dass der Staat also die Instanz ist, die den Ordnungsrahmen zieht. Deswegen ist aus konservativer Sicht jegliche Form von Aussage wie der, dass der Staat seine Grenzen nicht schützen könnte, völlig inakzeptabel. Zugleich aber ist dieser Staat auch nicht Erziehungsagentur, sondern in diesem Bereich hat die Gesellschaft den Vorrang vor dem Staat. In diesem Bereich sind die intermediären Instanzen vorrangig, das heißt Familien, Kirchen oder auch die Bürgergesellschaft. Damit sind wir dann ganz schnell am Zentralbegriff der Subsidiarität, der eigentlich für ein konservatives Denken auch von ganz zentraler Bedeutung ist. Aber Subsidiarität heißt eben auch, und jetzt komme ich zur Ungleichheit zurück, dass ein konservatives Denken im Zeichen der Subsidiarität darauf zielt, Chancengleichheit herbeizuführen, aber ebenso bereit ist, Ergebnisungleichheit zu tolerieren. Ich komme darauf gleich im Zusammenhang der Bildungspolitik nochmal zurück. Denn auch das ist Teil des konservativen Denkens, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte, was das Menschenbild angeht, die Gleichwertigkeit der Menschen, aber eben auch ihre Verschiedenartigkeit, einschließlich der Bereitschaft zur Toleranz von Ungleichheit. Was heißt das jetzt konkret, mit diesen Ansätzen zu versuchen, Wandel verträglich zu gestalten? Wandel verträglich zu gestalten, statt eine neue Welt zu schaffen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite den Wandel bloß zu erleiden oder sich nur alternativlos anzupassen. Ich würde das gerne, und mit Blick auf die Zeit würde ich das aber gerne ganz kursorisch machen, das können wir gerne in der Diskussion auch vertiefen, abschließend in ein paar politischen Fallbeispielen konkret anwenden. Lassen Sie mich beginnen, damit bin ich beim dritten und letzten und wie gesagt jetzt auch nur kursorisch gestalteten Teil. Lassen Sie mich das kurz beginnen mit der internationalen Politik. Da würde ich sagen, Deutschland genießt international hohen Kredit dafür, dass es eine Zivilmacht ist, die Multilateralismus betreibt. Ich sage das überhaupt nicht spöttisch, sondern das ist etwas, wofür Deutschland tatsächlich international ein hohes Renommee besitzt. Allerdings besteht Weltpolitik nicht nur, wie nach 1990 gehofft, aus Softpower, sondern ebenso auch aus Hardpower. Und insofern ist vor dem Hintergrund, was die internationale Politik, was die Außenpolitik angeht, aus meiner Sicht deutlich mehr Realismus angezeigt. Und mehr Realismus heißt eben auch, den Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik zu erbringen. Konkret gesagt, bin auch ich wahrlich nicht überzeugt davon, dass eine reine Zielvorgabe in Form der Zahl 2 mit einem Prozentzeichen dahinter an sich sonderlich logisch ist, zumal sie ja Wachstumsraten überhaupt nicht mit einbezieht. Insofern würde ich auch sagen, dass Deutschland, was die Frage des 2-Prozent-Ziels angeht, durchaus innerhalb der NATO offensiver argumentieren kann, was in diese 2% mit eingerechnet wird und inwiefern Infrastrukturmaßnahmen in diesen Verteidigungsbeitrag beispielsweise mit eingerechnet werden könnten. Aber grundsätzlich denke ich, mehr Realismus heißt, dass die Bundesrepublik bereit sein muss, zur Verteidigung des westlichen Bündnisses ihren Beitrag zu leisten und es sich nicht erlauben kann, permanent den ja nicht unberechtigten Vorwurf auf sich zu ziehen, letztendlich sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer zu sein. Es heißt auch, dass Deutschland außenpolitisch mehr Engagement aufbringen muss, Deutschland auch mehr Führungsverantwortung erbringen muss. Und Führungsverantwortung in Europa würde für mich übrigens bedeuten, neben der Europäischen Union, in dem Moment, wo die Briten dann möglicherweise endgültig mal aus der Europäischen Union ausgetreten sind, nichtsdestoweniger zu realisieren, dass dadurch die britischen Inseln ja nicht in den Weiten des Atlantischen Ozeans verschwinden, sondern dass es nach wie vor die großen Mächte, die großen Nationen in Europa sind, die weltpolitisch zählen. Es ist ja nicht Brüssel, das weltpolitisch wirklich zählt, sondern es sind die großen Nationen. Und wenn immer gesagt wird, es gibt in Europa zwei Arten Nationen, die wissen, dass sie kleine Nationen sind und die es nicht wissen, dann halte ich das insofern für falsch, als Großbritannien, Frankreich und Deutschland demografische und ökonomische Entwicklung hin und her. Das sind doch keine Zwerge auf der weltpolitischen Bühne. Und nach wie vor sind Frankreich und Großbritannien Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Und Deutschland ist der Exportweltmeister, eine der größten Volkswirtschaften der Welt und die Exportnation schlechthin. Und wenn die drei Staaten sich zusammenfänden, um auf internationaler, weltpolitischer Bühne sich zu koordinieren, wäre das eine Möglichkeit, um europäisches politisches Gewicht ganz anders auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, dass auch hier eine Form von außenpolitischer Verantwortung und eine Möglichkeit außenpolitischer Strategie für Deutschland läge, wenn Deutschland sich hier ganz anders international politisch in Koordination mit Frankreich und Großbritannien einbringen könnte. Zweites Schlagwort, europäische Integration. Wenn wir die Bilanz der Europäischen Union ziehen, seit Maastricht oder auch ganz allgemein, dann würde ich sagen, ich habe es gerade schon angedeutet, der größte Vorteil der europäischen Integration liegt darin, dass Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Polen heute nicht mehr Einmarschgebiete für die Armeen benachbarter Großmächte sind, sondern Präsidenten europäischer Institutionen stellen. Ist ein riesiger historischer Vorzug. Zugleich würde ich sagen, dass Europa dazu, die europäische Integration massiv dazu beigetragen hat, Wohlstand und Demokratie in Europa zu etablieren. Man kann nie ganz genau sagen, wo dieser europäische Anteil liegt und ob ohne die europäische Integration es nicht genauso viel Demokratien gäbe. Man wird das nie so ganz genau errechnen können. Jedenfalls aber gibt es diese Verhältnisse in Europa mit der europäischen Integration. Und ganz bei Null liegt jedenfalls dieser Beitrag definitiv nicht. Und das gilt insbesondere für Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Ich würde sagen, der Beitrag der europäischen Integration, der Europäischen Union zur Stabilisierung Ost-, Mittel- und Südosteuropas nach 1990, das ist die eigentliche Erfolgsgeschichte der Europäischen Union, nach 1989, den man nur über der ganzen Diskussion über Polen und Ungarn, Rumänien und Bulgarien viel zu wenig wahrnimmt. Also grundsätzlich überhaupt die Art des Umgangs der Europäer miteinander. Das ist ein historischer Vorzug der Europäischen Union, den man gar nicht überschätzen kann. Dem stehen auf der anderen Seite aber Defizite seit Maastricht gegenüber. Die Übertragung von staatlichen Hoheitsrechten in zwei Bereichen staatlicher Souveränität, nämlich Währung und Grenzen, hat nicht so funktioniert, wie wir es von einer funktionierenden Staatlichkeit erwarten würden. Und zugleich sind die politisch-kulturellen Differenzen in Europa größer geblieben, als man das im Rausch der Ever-Closer Union lange Zeit so gedacht hat. Und ich würde sagen, die Konsequenz daraus ist eine flexible Europäische Union statt einer Ever-Closer Union. Eine flexible Europäische Union, die bereit ist, sowohl zur Vertiefung, wo sie sinnvoll ist, Stichwort Digitalisierung oder Infrastruktur, als auch zum Rückbau, wo sie notwendig ist. Und es ist eine Europäische Union, die sich auf ihre Kernaufgaben besinnt. Ich habe es gerade schon gesagt, Digitalisierung oder Infrastruktur oder Handelspolitik. Hier entsteht tatsächlicher Mehrwert durch die supranationale Europäische Union, die aber im selben Moment bereit sein sollte, auch Kompetenzen zurückzugeben und Integrationsschritte auch zurückzunehmen, wo sie sich als nicht funktionsfähig und nicht gangbar erwiesen haben. Also eine flexible Europäische Union wäre ein solcher Vorschlag im Hinblick auf die Europapolitik. Wenn ich auf die Bildungspolitik schaue, würde ich auch zwei Punkte geltend machen. Das eine betrifft die Digitalisierung. Natürlich ist es wichtig, dass in der Bildung digitale Skills und Fähigkeiten vermittelt werden. Mindestens ebenso wichtig aber ist die Metareflexion über die Digitalisierung, damit die Menschen die Computer und nicht die Computer die Menschen beherrschen. Insofern würde ich sagen, eine moderne konservative Bildungspolitik zielt gerade im Zeitalter, gerade im Zeichen der Digitalisierung auf Persönlichkeitsbildung und Urteilsfähigkeit, auf Allgemeinbildung und auf eine neue Aufklärung im Sinne von kritisch unterscheidendem Denken. Und man muss sagen, Recht auf Bildung und kritisches Denken, das sind in den 60er und 70er Jahren eher Schlagworte gewesen, die man einer linken Bildungspolitik zugeschrieben hat. Ich würde heute sagen, es ist die Sache einer liberalen, konservativen Politik, kritisches Denken im wörtlichen Sinne und damit auch ein aufklärerisches Denken, sich auf die eigene Fahne zu schreiben. Und ein zweites Element, wenn ich von Bildung spreche, ist, dass ich glaube, dass eine konservative Bildungspolitik mehr tun muss im Hinblick auf Chancengerechtigkeit. Wissen Sie, ich bin selbst eines der Produkte der großen Erfolgsgeschichte der deutschen Bildungspolitik, nämlich der Bildungsreform der 60er Jahre. Ich bin so jemand, erste Generation, die überhaupt aufs Gymnasium gegangen ist und Abitur gemacht hat. Und unsere Generation und viele andere haben ja enorm von diesen erweiterten Möglichkeiten von Bildung profitiert. Und ich würde auch sagen, die formalen Chancen im deutschen Bildungssystem heute sind höher, als sie jemals waren. Aber es sind formale Chancen und wir müssen eben auch erkennen, dass bestimmte deutsche Mittelschichten, so Typen wie ich, von dieser Bildungsreform profitiert haben. Es aber andere Schichten gibt, Unterschichten, migrantische Milieus, die von den Bildungsreformen eben nicht profitiert haben. Und da würde ich sagen, eine konservative Vorstellung von Chancengerechtigkeit sagt, mit Matthias Senn gesagt, mit formalen Chancen ist es nicht getan. Chancen müssen auch reale Chancen sein. Und einem türkischen Einwandererkind in einem ghettoisierten Milieu zu sagen, du kannst doch Abitur machen, ist so hart an der Grenze zum Zynismus. Deswegen würde ich sagen, eine konservative Politik müsste sehr viel stärker darauf setzen, zu sagen, wir müssen aktive Chancen schaffen, aktiv Benachteiligte dabei unterstützen, Bildungschancen zu haben. Und dafür braucht es auch mehr Staat, würde ich an der Stelle sagen. Mehr Staat für echte Chancen, das heißt, um Chancengerechtigkeit zu schaffen. Auf dieser Grundlage aber sehr viel stärker, als das in der öffentlichen Diskussion gegenwärtig der Fall ist, Leistung positiv zu würdigen und dann auf dieser Grundlage auch unterschiedliche Ergebnisse nicht nur zu akzeptieren, sondern auch anzuerkennen. Aber ich glaube, dass es hier durchaus also eine perspektivische Herausforderung für eine konservative Bildungspolitik gibt. Zur sozialen Marktwirtschaft will ich nur sagen, eine konservative Politik heute heißt vor allen Dingen, Ordoliberalismus und Subsidiarität wiederzugewinnen. Das heißt, den Staat in der Wirtschaft eben zu sehen als denjenigen, der Regeln für den Markt setzt. Nicht wie die Chicago School Ordnung durch den Markt zu schaffen, sondern Ordnung für den Markt zu schaffen, aber auch nicht Ordnung gegen den Markt zu schaffen. Was zugleich heißt, dass wir sowohl eine Investitionsoffensive in die sicherlich dringend investitionsbedürftige deutsche Infrastruktur benötigen, ebenso wie solide Staatsfinanzen, aber damit will ich sie jetzt nicht im Einzelnen malträtieren. Ich würde gerne noch etwas sagen zur Geschlechter- und Familienpolitik und zur Leitkultur. Geschlechterpolitik ist ja so ein hochaufgeladenes Thema, das ja auch auf der einen Seite eine hochaufgeladene moralisierte Ideologie von links erzeugt, auf der anderen Seite ein Ressentiment gegen die sogenannte Gender-Ideologie von rechts. Und ich finde, mit beidem ist uns eigentlich nicht geholfen. Denn die sogenannte Gender-Ideologie, die besagt, dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht nur eine biologische, sondern auch eine kulturelle Dimension haben, und dass es strukturelle Ungleichheiten in der Behandlung, in der kulturellen Behandlung der Geschlechter gibt, das ist ja vom Grundsatz her richtig. Und ich finde, das einfach zurückzuweisen, ist dann auch zu kurz gesprungen. Auf der anderen Seite brauche ich Ihnen sicher nichts zu sagen über die Ideologisierung von der Sprache bis hin zu Formen der Gleichstellung, wo wir übrigens in dem Begriff schon eine Veränderung feststellen. Klassischer liberaler Ansatz ist eigentlich der der Gleichberechtigung. Es ist mal aufgefallen, dass der Begriff Gleichberechtigung weitgehend zugunsten des Begriffs der Gleichstellung verschwunden ist. Aber Gleichstellung, das heißt die Herbeiführung gleicher Ergebnisse, ist eigentlich kein liberaler Ansatz. Ich finde, was die Geschlechterpolitik angeht, wäre doch eigentlich ein gangbarer Ansatz, wenn man im Grunde ganz ordoliberal in diesem Zusammenhang vorgeht. Ordoliberal, so wie ich es vorhin gesagt habe, Ordnung für den Markt, nicht Ordnung durch den Markt, nicht Ordnung gegen den Markt. Aber Ordoliberalismus der Wirtschaftspolitik heißt doch, dass der Staat dort eingreift, wo es strukturelle Ungleichheiten gibt, die sich nicht von selbst durch den Markt regeln. Und das heißt, dort, wo es strukturelle Ungleichheiten in der Behandlung der Geschlechter gibt, die wir für regelungsbedürftig halten. Ich meine natürlich jetzt nicht biologische Ungleichheiten, damit meine ich jetzt auch nicht psychologische Unterschiede oder psychische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern schlicht und einfach Chancen am Arbeitsmarkt, soziale und kulturelle Behandlung. Wo es also strukturelle Ungleichheiten gibt, die regelungsbedürftig, oder wo es strukturelle Ungleichheiten gibt, die sich gesellschaftlich nicht auflösen, da sind sie regelungsbedürftig. Das heißt zum Beispiel Spielregeln in der männlich dominierten Arbeitswelt. Klassisches Beispiel, ein völlig unideologisches Beispiel, ist die, in den 70er Jahren hat man sich gewundert, warum bei Orchestervorspielen, bei Probevorspielen, also für Orchestermusiker, viel mehr Männer genommen worden sind als Frauen. Dann hat man das Vorspiel hinter dem Vorhang eingeführt und festgestellt, in dem Moment, wo es anonymisiert war, war der Anteil von Frauen, die ausgewählt worden sind, sehr viel höher. Ich würde sagen, hier liegt tatsächlich ohne Vorhang eine Form von struktureller Ungleichheit vor, die ich als ungerecht empfinden würde und die ist regelungsbedürftig und wenn es in diesem Fall der Vorhang ist. Würde auch sagen, ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist etwas, was staatlich regelungsbedürftig ist. Aber ich meine tatsächlich ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und ich meine nicht 21%, die keine 21% sind, sondern im Grunde eine vollkommen ideologisierte Zahl darstellen, in die alle möglichen Faktoren reingerechnet sind. Ich meine nämlich zugleich, dass das Ergebnis freier Entscheidungen etwas ist, was wir in geschlechterpolitischer Hinsicht akzeptieren sollten. Und damit meine ich sowohl Unterschiede zwischen frei ausgehandelten Gehältern, finde ungleiche Bezahlung für wirklich gleiche Arbeit eigentlich nicht akzeptabel, soweit wir übrigens in dem Fall nicht von Fällen reden, dass gleiche Arbeit dadurch ungleich bezahlt ist, dass ich eine Alterszulage bekomme oder andere Formen von Zulagen. Da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Aber um es an dem Fall festzumachen, wenn Chefarztgehälter ungleich ausgehandelt sind, dann ist das Ergebnis freier Entscheidungen, egal ob zwischen Männern und Frauen oder zwischen Männern und Männern oder Frauen und Frauen. Und das Ergebnis freier Entscheidungen zu akzeptieren, finde ich, ist auch die Entscheidung für Teilzeit. Die Vorstellung, Frauen vorzuschreiben, dass sie nicht in Teilzeit arbeiten sollten, möglicherweise Männern aber auch noch zu raten, ihrerseits in Teilzeit zu arbeiten, ist etwas, was ich für staatlich völlig übergriffig halte, weil freie Entscheidungen, die Ergebnisse freier Entscheidungen, wie ich finde, eben nicht regulierungsbedürftig sind. Und für die Familienpolitik würde ich sagen, fände ich doch einen pfiffigen Ansatz, das Prinzip von Gender Mainstreaming, nämlich die strukturelle Ungleichbehandlung von Geschlechtern als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe zu adressieren, dieses Prinzip aufzugreifen und zu übertragen auf eine andere Kategorie von sozialer Ungleichheit, nämlich die Frage Kinder oder Nicht-Kinder. Das heißt, ich würde Gender Mainstreaming überführen in die Vorstellung eines Family Mainstreaming, das systematisch strukturelle Benachteiligungen für Familien beseitigen möchte. Das gilt für ein von Eintrittspreisen über Tarife im ÖPNV bis hin zu familiengerechten Arbeitszeiten und der Förderung insbesondere von Müttern, nicht nur von Frauen. Das so als Schlagwort zu Geschlechter- und Familienpolitik. Und dann würde ich zum Abschluss noch auf die Frage der Leitkultur zurück zu sprechen kommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Leitkultur brauchen, weil allein das Grundgesetz und allein Recht und Gesetz für den gesellschaftlichen Zusammenhang, Gehalt einer Gesellschaft nicht ausreichen. Aber ich glaube, es ist wichtig, eine solche Leitkultur nicht exklusiv, sondern inklusiv zu formulieren. Und deswegen würde ich, was eine Leitkultur angeht, auch nicht die Frage stellen, was ist Deutsch, sondern die Frage, wer ist Bürger? Wer ist Bürger im Gemeinwesen, das über Recht und Gesetz heraus auf Alltagserwartungen beruht? Das sind Umgangsformen miteinander, Formen der Höflichkeit, was übrigens auch heißt, einen freundlichen Polizisten oder eine Polizistin nicht irgendwie als Schwächling zu behandeln, sondern als, sagen wir mal, Ausweis von Zivilität. Das heißt aber auch Selbsterwartung und das heißt übrigens auch einen Umgang mit Kindern, der sich in der deutschen Gesellschaft in den letzten 50 Jahren grundsätzlich gewandelt hat und den diese deutsche Mehrheitsgesellschaft, wie ich finde, auch als Alltagserwartung zum Beispiel an Migranten adressieren sollte. Erwartungen und Standards sollte die Mehrheitsgesellschaft einfordern, aber das gilt übrigens nicht nur für Migranten, sondern ebenso für Indigene. Und ich glaube, es lässt sich dann gut und nicht diskriminierend betreiben, wenn eine solche Leitkultur offen und inklusiv ist und für alle gilt und nicht nur für wenige. Ich glaube übrigens, dass eine solche Form von alltagskultureller Verlässlichkeit als Erwartungshorizont auch etwas ist, was ein Bestandteil von Heimat sein kann. Das aber nur am Rande. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Und würde gerne noch einmal das Ganze insofern mit zwei kurzen Überlegungen zusammenbinden, dass ich sagen würde, es geht dabei auch aus konservativer Sicht um eine Politik, die den Anspruch hat, den Wandel nicht nur zu verzögern, bis er harmlos ist, sondern ihn auch zu gestalten, sodass er für die Menschen verträglich ist. Aber ich glaube, auch eine konservative Politik sollte einen massiven Gestaltungsanspruch von Politik formulieren und nicht dieser Selbstentmächtigung von Politik folgen, die sich ja allen möglichen gegenüber in den letzten 20 Jahren für unzuständig erklärt hat, egal ob das die Märkte, die Finanzmärkte waren, ob es die Migranten sind oder ob es die Algorithmen sind. Ich glaube, es ist wichtig, einen Gestaltungsanspruch von Politik sehr offensiv zu formulieren. Und es setzt zweitens, damit komme ich auf den Anfang zurück, eine demokratische Öffentlichkeit voraus, die den Wettbewerb politischer Ideen austrägt. und die sich übrigens diesem Teufelskreis widersetzt, einer Politik, die wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Leitmedien und die Umfrageergebnisse schaut, einer Demoskopie, die so tut, als würde sie nur Meinung messen, aber in Wahrheit Meinung macht, und den Massenmedien, die Auseinandersetzung innerhalb von Parteien immer gleich irgendwie zum Streit hochjatzen, zumal die Demoskopen sagen, Wähler mögen keinen Streit, und in der Folge dann Politiker wiederum, und damit bin ich wieder beim System Kauder, jede Form von politischer Diskussion unterdrücken, denn die könnte ja von den Wählern als Streit aufgefasst werden, und das wollen die ja nicht. Ich glaube, wir brauchen unterscheidbare Volksparteien, und wir brauchen auch die Form von Kulturwandel, dass inhaltliche Auseinandersetzung eben nicht als Skandalon angesehen wird, sondern als Lebenselixier der Demokratie. Ich wünsche mir vor dem Hintergrund Politiker, die bereit sind, Auseinandersetzungen zu führen, weil sie sagen, sie sind wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Ich wünsche mir aber auch Medien, die nicht jede Auseinandersetzung innerhalb einer Partei dann sofort zum Skandalfall hochjatzen. Aber es braucht natürlich nicht zuletzt eine Bevölkerung, die anders ist, als die Demoskopen immer sagen, dass sie sei, die nämlich ihrerseits sich nicht immer daran hochzieht, wer jetzt gegen wen und inwiefern zwei unterschiedliche Vorschläge in der Sache eine Illoyalität sein würden, sondern die ihrerseits eben die demokratische Auseinandersetzung entsprechend wertschätzt. Ja, demokratische Auseinandersetzung heißt in diesem Sinne, meine Damen und Herren, finde ich, dass die liberalen Konservativen die eigentlichen Hüter der Aufklärung sind. Eine Aufklärung, der von einem liberalen Konservatismus ausgeht, der sich stützt auf eine offene Gesellschaft, auf einen Rechtsstaat, der für Ordnung und Humanität steht, der ein eigenes offensives Konzept von Gerechtigkeit vertritt, der für Subsidiarität eintritt, für Familie und auch konstruktiv modern für Familie einzugehen weiß, der aus dem Ganzen ein Konzept von Heimat ableitet, und das alles betreibt mit einer Denkhaltung, die auf Realismus und Empathie setzt und die ja zugleich die menschlichen Unvollkommenheiten und Schwächen schon eingepreist hat. Denn das verleiht dem Konservatismus das, was ich an einem liberalen konservativen Denken eigentlich am meisten mag. Letztendlich ist es nicht nur aufklärerisch, sondern es ist auch menschenfreundlich. In diesem Sinne sage ich Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus